Wir sind in Hesekiel Kapitel 25 heute. Wir fangen damit den zweiten großen Abschnitt, könnten wir sagen, im Buch Hesekiel an. Bisher haben wir gesehen, Gericht über Jerusalem. Wir haben zuletzt gesehen, dass Jerusalem gefallen ist. Also die Verschleppten in Babylonien haben diese Nachricht bekommen. Und jetzt, ab jetzt geht es eher um Hoffnung für das Volk Israel. Und das beginnt jetzt in den nächsten Kapiteln damit, dass der Herr Gerichtsworte über die umliegenden heidnischen Nationen ausspricht. Das waren schlechte Nachrichten für diese Nationen, aber eine Ermutigung für Israel, dass ihre Feinde gerichtet werden. Konkret werden wir das Gericht Gottes über 7 verschiedene Nationen sehen. Nächstes Mal wollen wir uns Ägypten ansehen. Das wäre dann die 7. Nation. Und genau, lasst uns einfach mal hier reinspringen. Hesekiel 25, Abvers 1. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so: Menschensohn, richte dein Gesicht gegen die Söhne Ammon. Und weissage über sie und sage zu den Söhnen Ammon: Hört das Wort des Herrn, Herrn. So spricht der Herr, Herr, also Jahwe, groß geschrieben. Da du Haha sagst über mein Heiligtum, weil es entweiht ist, und über das Land Israel, weil es verwüstet ist, und über das Haus Juda, weil sie in die Gefangenschaft gegangen sind, darum siehe, werde ich dich den Söhnen des Ostens zum Besitz geben, und sie werden ihre Zeltlage in dir aufschlagen und ihre Wohnungen in dir errichten. Sie werden deine Früchte essen und sie werden deine Milch trinken. Und ich werde Rabba zum Weideplatz der Kamele machen und die Söhne Ammon zur Lagerstätte der Schafe. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Also die Ammoniter, die haben auf der anderen Seite des Jordan gelebt, östlich des Jordans. Rabba ist die heutige Stadt Amman, also die Hauptstadt von Jordanien, also dieses Gebiet Nordjordanien. Vers 16, so spricht der Herr, Herr, weil du in die Hände geklatscht und mit dem Fuß gestampft hast und dich von Herzen mit all deiner Verachtung über das Land Israel gefreut hast, siehe, darum strecke ich meine Hand gegen dich aus und gebe dich den Nationen zur Beute. Und ich rotte dich aus, den Völkern aus und tilge dich aus den Ländern aus. Ich werde dich vernichten und du wirst erkennen, dass ich der Herr bin. Die große Sünde, die den Ammonitern hier vorgehalten wird, ist eigentlich Schadenfreude. Du sagst, haha, über mein Heiligtum, weil es entweiht ist, und über das Land Israel, weil es verwüstet ist, und über das Haus Juda, weil sie in die Gefangenschaft gegangen sind. Und weil du schadenfroh bist, dich freust über die Not Israels, Vers 4, deshalb werde ich dich den Söhnen des Ostens zu Besitz geben, also auch den Babyloniern. Schadenfreude ist eigentlich eine der niedrigsten Regungen, die wir Menschen so haben. Eigentlich ja vielleicht gepaart mit Neid. Ich bin neidisch, einfach weil wer anderer was hat, was ich nicht habe. Mir geht es eigentlich gut, aber jemand anderer hat noch mehr und deswegen bin ich ihm neidisch und wünsche ihm was Schlechtes oder dass er es auch verliert. Und hier haben wir Schadenfreude, die Freude darüber, dass jemand anderer einen Schaden hat, sich wehtut, einen Nachteil hat und ich freue mich darüber. Nicht, weil es mir was bringt eigentlich, aber einfach, ich freue mich darüber, dass der andere erniedrigt wird sozusagen. Niedriger gemacht wird als ich, ist vielleicht eine Gelegenheit, um mich zu erhöhen und mich als toller und besser darzustellen. Und dem Herrn gefällt das nicht. Der Herr richtet die Ammoniter deswegen. Und er sagt ihnen: Du wirst erkennen, dass ich der Herr bin. Nicht nur der Herr über Israel oder über Juda in dem Fall, sondern auch der Herr über alle Nationen. Ich bin der souveräne Gott. Ich bin nicht nur ein regionaler Gott, wie die Menschen sich das damals vorgestellt haben. Und wenn unser Land von einem anderen Land besiegt wird, dann heißt es, deren Gott ist stärker als unser Gott. Nee, das ist nicht die Wahrheit. Es gibt einen Gott, den wahren und den lebendigen Gott, und das ist Yahweh, der Gott Israels. Und er sagt hier den Nationen: Du wirst erkennen, dass ich der Herr bin oder dass ich Yahweh bin. Ich bin der Herr über alle Nationen, der souveräne Schöpfer. Vers 8: So spricht der Herr, Herr, weil Moab und Seir sagen: Siehe, das Haus Juda ist wie alle Nationen. Darum, siehe, werde ich die Berghänge Moabs entblößen, von den Städten, von seinen Städten ohne Ausnahme, der Zierde des Landes, Bet-Jeschimoth, Baal, Meon und bis nach Kirjatayim hin. Und ich gebe es den Söhnen des Ostens zum Besitz, zu den Söhnen Ammon hinzu, damit an die Söhne Ammon nicht mehr gedacht wird unter den Nationen. So werde ich an Moab Strafgerichte üben, und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Moabiter haben südlich von den Ammonitern gelebt, Südjordanien heute und Richtung Süden. Und sie haben herabgeschaut auf Juda und haben gesagt: Juda ist wie alle Nationen. Die Juden auf der anderen Seite waren natürlich stolz, gesagt: Hey, wir sind was Besonderes. Waren sie ja in einem gewissen Sinn auch, weil der Herr sie erwählt hat. Auf der anderen Seite sagt ihnen der Herr aber: Ich habe euch erwählt, nicht weil ihr so toll seid, sondern weil ihr die geringste von allen Nationen seid, um seine Gnade zu erweisen, nicht um zu zeigen, wie toll sie sind, sondern wie toll er ist. Und das will er natürlich auch in unserem Leben tun. Er will sich in uns und durch uns verherrlichen, aber nicht damit wir stolz werden und denken, hey, das ist wegen uns oder weil wir besser sind als andere. Deswegen kann Gott uns gebrauchen oder deswegen liebt Gott uns mehr als jemanden anderen, der vielleicht nicht ganz so heilig ist wie ich, weil ich bete 10 Minuten am Tag und du nur 5 Minuten und ich lese 5 Seiten in der Bibel und du nur eine. Das ist Quatsch. Wenn Gott uns gebraucht, dann ist es aus Gnade allein. Unverdiente Gunst. Nicht wegen uns, nicht wegen dem, was wir verdient haben, sondern wegen dem, was Jesus verdient hat. Allein. Aber die Moabiter sagen hier: Juda ist wie alle Nationen. Also es gibt keinen Unterschied auch implizit hier zwischen Judas Gott und den Götzen, den Göttern der anderen Nationen. Und das ist der Grund, warum der Herr Moab richten wird und Seir, das war ein Gebirge in dieser Region. Vers 12. So spricht der Herr, Herr, weil Edom mit Rachsucht gegen das Haus Juda gehandelt und sich sehr schuldig gemacht haben, als sie sich an ihnen rächten. Darum, so spricht der Herr, Herr, werde ich meine Hand gegen Edom ausstrecken und Menschen und Vieh aus ihm ausrotten. Und ich werde es von Teman an zur Trümmerstätte machen, und bis nach Dedan hin werden sie durchs Schwert fallen. Und ich werde meine Rache an Edom in die Hand meines Volkes Israel legen, und sie werden an Edom handeln nach meinem Zorn und nach meinem Grimm, und sie werden meine Rache erkennen, spricht der Herr, Herr. Edom, die Edomiter, die Nachkommen von Esau, waren rachsüchtig gegen das Haus Juda. Und dadurch haben sie sich schuldig gemacht, als sie sich an ihnen rächten. Rachsucht, ist das was, womit du kämpfst? Ist jemanden anderen heimzahlen zu wollen, weil er dir Unrecht angetan hat? Tue ich dir ebenso Unrecht an? Der Herr möchte nicht, dass wir rachsüchtig sind. Im Römerbrief Kapitel 12 sagt er uns, Vers 18 und die folgenden Verse, wenn es möglich ist, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Dann Vers 19, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Also es steht nicht uns zu, uns zu rächen, es anderen heimzuzahlen. Gott ist der souveräne Richter über alle Menschen und über alle Nationen. Und er wird vergelten. Er wird gerecht richten. Er kann das, weil er alles sieht. Wir können es nicht, weil wir nur eine sehr begrenzte Sicht haben und oft die Motivation des anderen gar nicht richtig beurteilen oder vielleicht Dinge selbst missverstehen und deswegen uns beleidigt fühlen oder ungerecht behandelt fühlen. Also wir sollen es in Gottes Hand lassen. Uns sagt der Herr, wir sollen vergeben. Das ist das Programm für uns. Also den, der uns ungerecht behandelt hat, so behandeln, als hätte er es nicht getan. Das ist, was Vergebung bedeutet eigentlich. Wenn ich jemanden zuspreche, ich vergebe dir, dann sage ich ihm, ich will dich so behandeln, als hättest du mir das, was du mir angetan hast, nicht getan. Ich will es nicht mehr hochbringen, nicht dir gegenüber, nicht einem Dritten gegenüber, auch nicht mir selbst gegenüber. Das ist oft am schwersten, weil die Emotionen ja oft da sind. Vergebung ist immer ein Glaubensschritt gegen unsere Gefühle. Aber wenn wir uns entscheiden zu vergeben, es ist eine Entscheidung, eine Willensentscheidung, oft erstmal ein Glaubensschritt, Vertrauen auf dem Herrn. Und wir können das immer mit ihm gemeinsam tun und erstmal zu ihm gehen, ihm um Kraft bitten, um Stärkung bitten, dass wir diese Entscheidung durchziehen können. Aber wenn wir vergeben, uns dafür entscheiden, dann folgen unsere Gefühle dann oft auch unseren Entscheidungen nach. Corrie ten Boom berichtet so eine Begebenheit, wo sie hatte ja eine Vortrags Tätigkeit über ihre Erlebnisse im Dritten Reich. Ihre Familie wurde von den Nazis ermordet, weil sie Juden versteckt haben. Sie selber kam ins KZ mit ihrer Schwester und ihre Schwester ist dort gestorben. Und Jahre später, auf einer dieser Vortragsreisen, kam ein Mann auf sie zu und wollte sie begrüßen und hat ihr erzählt, dass er einer dieser KZ-Aufseher war, in diesem KZ, in dem sie war. Und soweit ich mich erinnern kann, war der sogar beteiligt an dem Tod ihrer Schwester. Und er hat ihr gesagt, ich bin Christ geworden jetzt, ich habe Jesus in meinem Herzen und hat ihr die Hand entgegengestreckt, hat sie um Vergebung gebeten, gesagt, kannst du mir vergeben? Und die Corrie ten Boom berichtet, dass alles in ihr sich gesträubt hat, diesem Mann die Hand zu geben. Dieser ganze Hass, all diese Verletzungen, all diese Gefühle, das ist alles wieder hochgekommen, dieser Schmerz in ihr. Aber sie sagt, sie hat dann im Vertrauen auf Gott, im Gehorsam auf sein Wort, hat sie sich entschieden, ja, ich will diesem Mann vergeben. Und sie hat ihm die Hand entgegengestreckt und sie berichtet, während sie ihm die Hand geschüttelt hat, hat Gott ihr Herz total verändert und diesem Schmerz und diesem Hass, all diesen Grollgefühlen, diesen negativen Gefühlen ist eine unheimliche Liebe für diesen Mann gewichen, der jetzt ein Bruder war im Herrn. Und das möchte Gott in unserem Leben tun. Gibt es in deinem Leben jemanden, dem du vergeben musst? Das ist dir bewusst, weil es wurmt dich. Beziehung, wo du weißt, du bist unversöhnt und es liegt an dir. Vielleicht hat der andere sogar schon um Vergebung gebeten, aber du hast dein Herz noch verhärtet. Du hast die Hand noch nicht ausgestreckt. Du hast dich noch entschieden zu vergeben. Dann entscheide dich, das zu tun. Und lass Rache, lass Gericht in der Hand des Herrn. Im Vers 20 heißt es hier im Römer 12 weiter: Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden. Da kann der Feind uns oft runterziehen durch Unversöhnlichkeit. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Entscheide dich zu vergeben, entscheide dich dem, der dich verletzt hat, Gutes zu tun. Und wie gesagt, oft wird der Herr dann auch dein Herz verändern. Vers 15. Jetzt gehen wir von Osten nach Westen. So spricht der Herr: Herr, weil die Philister mit Rachsucht gehandelt und sich rachsüchtig geregt haben, mit Verachtung aus vollem Herzen zur Zerstörung in ewiger Feindschaft, darum so spricht der Herr: Herr, siehe, ich strecke meine Hand gegen die Philister aus und rotte die Kreter aus und tilge den Rest an der Küste des Meeres aus. Die Philister haben am Mittelmeer gewohnt, westlich von Israel. Und ich werde mit grimmigen Züchtigungen große Rache an ihnen üben, und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Rache über sie bringe. Das Problem der Philister war auch wieder Rachsucht, weil sie mit Rachsucht gehandelt haben. Verachtung, Feindschaft gegen Israel. Deswegen sagt Gott, werde ich sie richten. Gott kämpft für sein Volk. Und Gott kämpft für dich. Gott kämpft für seine Kinder, wenn wir ungerecht behandelt werden. Also lasst uns auf ihn schauen, lasst es uns in seiner Hand lassen, statt uns selbst zu rächen. Und jetzt die nächsten drei Kapitel geht es um die Stadt Tyrus. Tyrus war eine alte Stadt der Phönizier. Kennt wahrscheinlich aus dem Geschichtsunterricht, eine große Seemacht. Kapitel 26, Vers 1: Und es geschah im 11. Jahr, am 1. des Monats, da geschah das Wort des Herrn zu mir so: Menschensohn, weil Tyrus über Jerusalem sagt: Haha, haha, zerbrochen ist das Tor der Völker. Es fällt mir zu, ich werde erfüllt, sie wird verwüstet. Also wieder diese Schadenfreude. Ha, Jerusalem ist zerbrochen, sie ist gefallen, aber hey, das bringt mir was, ich werde erfüllt. Darum so spricht der Herr: Herr, siehe, ich will an dich, Tyrus. Werde dasselbe tun. Kannst du selber spüren, wie sich das anfühlt. Und ich werde viele Nationen gegen dich heraufführen, wie das Meer seine Wellen heraufführt. Nachdem die Babylonier unter Nebukadnezar Jerusalem belagert haben und Jerusalem zerstört hatten, das war 586, 587 vor Christus. Ein paar Monate später, 585, hat Nebukadnezar damit begonnen, Tyrus zu belagern. Eigentlich wollte er gegen die Ägypter ziehen und Auf dem Weg dorthin hat er all diese anderen Nationen platt gemacht, damit ihnen niemand in den Rücken fallen kann. Aber ich will an dich, Tyrus, der Herr steht dahinter. Auch Nebukadnezar und die Babylonier sind nur ein Werkzeug in Gottes Hand. Er ist der souveräne Herr über alle Nationen. Und er sagt, ich werde viele Nationen gegen dich heraufführen. Eben die Babylonier, aber auch die mit ihnen verbündeten Nationen. Untertanen aus ihrem Reich. Ich werde viele Nationen gegen dich heraufführen, wie das Meer seine Wellen heraufführt. Das ist ein typisches Bild für Gericht im Alten Testament. Und sie werden die Mauern von Tyrus zerstören und seine Türme abbrechen. Und ich werde seine Erde von ihm wegfegen und es zum kahlen Felsen machen. Ein Trockenplatz für Netze soll es werden mitten im Meer. Denn ich habe geredet, spricht der Herr, Herr. Und es wird den Nationen zur Beute werden. Und seine Töchter, die auf dem Feld sind, sollen mit dem Schwert erschlagen werden. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Denn so spricht der Herr, Herr: Siehe, ich lasse Nebukadnezar, den König von Babel, den König der Könige von Norden her, über Tyrus kommen mit Pferden und Wagen und Reitern und einem Aufgebot und mit viel Volk. Deine Töchter wird er auf dem Feld mit dem Schwert erschlagen. Und er wird Belagerungstürme gegen dich aufstellen und einen Belagerungswall gegen dich aufschütten und Langschilde gegen dich aufrichten und den Stoß seines Mauerbrechers gegen deine Mauern richten und deine Türme und mit seinen Brecheisen niederreißen. Von der Menge seiner Pferde wird dich ihr Staub bedecken. Vor dem Lärm der Reiter und Räder und Wagen werden deine Mauern erbeben, wenn er in deine Tore einzieht, wie man in eine Stadt voll Breschen einzieht. Mit den Hufen seiner Pferde wird er alle deine Straßen zerstampfen. Dein Volk wird er mit dem Schwert erschlagen und die Gedenksteine deiner Macht werden zu Boden sinken. Und sie werden dein Vermögen rauben und deinen Handelsgewinn plündern und deine Mauern abbrechen und deine prächtigen Häuser niederreißen und deine Steine und dein Holz und deinen Schutt werden sie mitten ins Wasser schütten. Und ich werde das Getön deiner Lieder zum Schweigen bringen und der Klang deiner Zither wird nicht mehr gehört werden, also keine Freude mehr in dieser Stadt. Und ich werde dich zum kahlen Felsen machen, ein Trockenplatz für Netze sollst du werden. Du wirst nicht wieder aufgebaut werden, denn ich, der Herr, Herr, habe geredet, spricht der Herr, Herr. Sehr spezifische Prophezeiungen hier. Das ist so eine der großen historischen Prophetien, die wir im Alten Testament finden und hat sich sehr wörtlich, sehr konkret so erfüllt. Interessant ist, dass er erst von Nebukadnezar spricht, dem König von Babel, und er wird deine Töchter mit dem Pferd erschlagen und er wird Belagerungstürme aufrichten. Und dann lesen wir weiter unten Vers 12: Und sie werden dein Vermögen rauben. Und deine Steine und deinen Schutt werden sie ins Wasser schütten. Und es ist sehr interessant, wenn wir uns die Geschichte von Tyrus ansehen. Wie gesagt, 585 ist Nebukadnezar mit den Babyloniern gegen die Stadt Tyrus gezogen. Tyrus liegt an der Mittelmeerküste nördlich von Israel. Könnt ihr euch auf der Landkarte ansehen. Und es war eine sehr wohlhabende Stadt, wie wir hier schon gesehen haben. Werden wir später noch sehen, die Phönizier haben Handel getrieben. In der ganzen Umgegend war eine sehr, sehr reiche Stadt. Und was auch noch besonders war, in der Stadt Tyrus gab es eine Wasserquelle. Also die hatten frisches Quellwasser, was natürlich im Falle einer Belagerung, wo sie von außen abgeschnitten waren, sehr hilfreich war. Und die Stadt Tyrus bestand aus zwei Teilen eigentlich. Es gab die alte Stadt Tyrus auf dem Festland an der Küste und dann gab es noch eine vorgelagerte Insel, vielleicht so einen Kilometer entfernt von der Küste. Und wir reden jetzt hier von dem alten Tyrus. Hatte eine Wasserquelle in der Stadt, natürlich vom Meer aus, auch Zugang zu Versorgung. Und so war es keine einfache Stadt zu belagern. Normalerweise bei Belagerungen haben sie einfach eine Stadt eingekreist und so lange gewartet, bis denen die Vorräte ausgingen und sie praktisch ausgehungert, bis sie sich ergeben haben oder so schwach waren, dass sie sich nicht mehr verteidigen konnten oder durch Seuchen auch geschwächt waren, sehen wir bei Jerusalem ja sehr, naja, schön will ich nicht sagen, aber sehr hässlich beschrieben, wie furchtbar diese Zeit der Belagerung war. Nebukadnezar hat dieses alte Tyrus 13 Jahre lang belagert, bis sie es endlich einnehmen konnten, bis sie die Tyrer ergeben haben. Das war 568. Aber was sie getan haben, sie haben, bevor Nebukadnezar die Stadt einnehmen konnte, haben sie die Menschen und ihre größten Schätze, ihre Reichtümer von dem Festland auf die Insel, die vorgelagerte Insel, den Inselteil der Stadt, rübergeschafft. Und den konnte Nebukadnezar nicht einnehmen und nicht erobern. Aber dann, ungefähr 250 Jahre später, kam Alexander der Große. Und er hat auch diese Insel Stadt Tyrus belagert. Und zwar 7 Monate lang. Und was sie getan haben, um da dran zu kommen, sie haben den Schutt von der alten Stadt Tyrus ins Meer geworfen. Und sie haben so einen Damm gebaut, könnten wir sagen, der war ungefähr 1 Kilometer lang, ungefähr 60 Meter breit. Und über diese Landzunge, über diesen Damm konnte er dann seine Geschütztürme und Waffen, Belagerungsmaschinen, all diese Dinge, die sie hatten, an diese Inselstadt heranschaffen und so konnte er sie erobern. Also es hat sich sehr wörtlich erfüllt, was hier beschrieben wird. Und zumindest der zweite Teil war über 250 Jahre noch entfernt. Eine sehr beachtliche Prophetie. Gott ist der Herr der Geschichte und er weiß, was passieren wird. Und wenn man heute die Karte anschaut, ist Tyrus der Ort, die moderne Stadt, wo Tyrus mal war, eine Halbinsel. Das Meer hat mehr Material angeschwemmt über die Jahrhunderte, eine breitere, diesen Damm verbreitert und ist heute eine Halbinsel. Aber es ist ziemlich wörtlich passiert, was hier beschrieben wird. Die Mauern abbrechen, die Häuser niederreißen und die Steine und den Schutt mitten ins Wasser schütten. Und es wird zu einem kahlen Felsen werden, ein Trockenplatz für Netze. Also diese Metropole, die Tyrus war, sehr reiche Metropole, bestenfalls zu einem kleinen Fischer Kaff. Vers 15, so spricht der Herr, Herr, zu Tyrus. Werden nicht vom Dröhnen deines Sturzes, wenn der Durchbohrte stöhnt, wenn in deiner Mitte gemordet wird, die Inseln erbeben? Und alle Fürsten des Meeres werden von ihren Thronen herabsteigen und ihre Mäntel ablegen und ihre bunt gewirkten Kleider ausziehen. In Schrecken werden sie sich kleiden, werden auf der Erde sitzen, immer wieder erzittern und sich über dich entsetzen. Und sie werden ein Klagelied über dich erheben und zu dir sagen: Wie bist du verloren gegangen, vom Meer verschwunden, du berühmte Stadt, die mächtig auf dem Meer war, sie und ihre Bewohner, die allen, die dort wohnten, ihren Schrecken einflößte. War eine Seemacht, die Phönizier. Nun erzittern die Inseln am Tag deines Sturzes und entsetzt sind die Inseln im Meer wegen deines Endes. Denn so spricht der Herr: Herr, wenn ich dich zu einer verwüsteten Stadt mache, den Städten gleich, die nicht mehr bewohnt werden, wenn ich die Flut über dich heraufsteigen lasse und dich mit gewaltigen Wassern bedecken, wie gesagt, ein Bild für Gericht, Flut, vielleicht ein Bild für die herannahenden Armeen, Armeeflut, dann lasse ich dich hinabfahren mit denen, die in die Grube hinabfahren, zum Volk der Urzeit, und lasse dich in den Tiefen unter der Erde wohnen. Reich der Toten, sehr poetische Sprache hier, natürlich. In den Trümmerstätten von der Vorzeit her mit denen, die in die Grube hinabgefahren sind, damit du nicht mehr bewohnt wirst und erstehst im Land der Lebenden. Tödlichen Schrecknissen gebe ich dich preis, und du wirst nicht mehr sein, und du wirst gesucht, aber nicht wiedergefunden werden für ewig, spricht der Herr, Herr. Und natürlich wissen wir, wo Tyrus ist und war. Also ewig ist auch oft eine poetische Übertreibung, die eigentlich relativ häufig im Alten Testament vorkommt. Aber das Gericht über diese phönizische Stadt Tyrus wird endgültig sein. Das ist eigentlich gemeint. Und wir sehen hier schon, dass die anderen Könige, Herrscher, Fürsten des Meeres von ihren Thronen herabsteigen und ihre schönen Gewänder ausziehen und erzittern und sich entsetzen und trauern und klagen. Erinnert mich an das Buch der Offenbarung, wo über den Fall der Stadt Babel was Ähnliches gesagt wird. Wofür immer Babel steht, da gibt es unterschiedliche Ansichten. Das ist nicht unser Thema heute. Kapitel 27, Vers 1. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so: Und du, Menschensohn, erhebe ein Klagelied über Tyrus. Also auch hier eine Trauer. Klagelied. Sehr poetisch, das auch sehr poetische Sprache, wie wir sehen werden. Ein Klagelied eben. Ich könnte sagen, ein Begräbnisgesang. Und sage zu Tyrus, das an den Zugängen zum Meer wohnt und Handel treibt mit den Völkern nach vielen Inseln hin: So spricht der Herr, Herr. Tyrus, du sagst, ich bin von vollkommener Schönheit. Dein Gebiet ist im Herzen der Meere, deine Bauleute haben deine Schönheit vollkommen gemacht. Aus Wacholder vom Senir bauten sie dir auf beiden Seiten alle Planken. Sie nahmen Zedern vom Libanon, um auf dir einen Mast zu machen. Aus Eichen vom Baschan machten sie deine Ruder, dein Deck machten sie aus Elfenbein, eingefasst in Zypressen von den Inseln der Kitäer. Byssus in Buntwirkerei aus Ägypten war dein Segel, um dir als Flagge zu dienen. Violetter und roter Purpur von den Inseln Elishas war dein Kajütendach. Die Bewohner von Sidon und Awad waren deine Ruderer. Deine Weisen, Tyrus, waren in dir, sie waren deine Matrosen. Die Ältesten von Gebal und seine Weisen waren in dir als Ausbesserer deines Lecks. Alle Schiffe des Meeres und ihre Seeleute waren in dir, um deine Tauschwaren einzutauschen. Also jetzt ein poetisches Bild von der Stadt Tyros als ein Schiff. Und zwar ein Schiff, das erbaut ist hier aus dem besten Material. Beschreibt ja den Luxus, den diese Stadt hatte. Das Beste vom Besten. Und die Weisesten sind mit diesem Schiff gefahren. Alle ihre Seeleute waren in dir, diesen weiten Handel, den Tyrus getrieben hat, um Tauschwaren einzutauschen. Söldner aus Paras und Lud und Put waren in deinem Heer als deine Kriegsleute. Also sie konnten sich Söldner leisten, was sie wiederum mächtig gemacht hat. Schild und Helm hängten sie in dir auf, die verliehen dir Glanz. Die Söhne Awads waren mit deinem Heer auf deinen Mauern ringsum und die Gammaditer waren auf deinen Türmen. Ihre Schilde hängten sie ringsum an deinen Mauern auf. Die machten deine Schönheit vollkommen. Tharsis war dein Aufkäufer wegen der Fülle an deinem Besitz. Spanien. Für Silber, Eisen, Zinn und Blei gaben sie deine Waren. Javan, Tubal und Meschech waren Händler für dich. Für Menschenseelen und bronzene Geräte gaben sie deine Tauschware. Werden hier über 20 Nationen genannt. Lesen wir erstmal durch. Möchte jetzt nicht ins Detail gehen. Ist, glaube ich, auch nicht so wichtig, wo diese steht jetzt genau waren. Aus dem Haus Togarma für Zugpferde, Reitpferde und Maultiere gaben sie deine Waren. Die Söhne Dedans waren deine Händler. Viele Inseln waren Aufkäufer in deinem Dienst. Elefantenzähne und Ebenholz erstatteten sie dir als Abgabe. Edom war Aufkäufer für dich wegen der Fülle deiner Erzeugnisse, für Rubin, roten Purpur und Buntwirkerei und Byssus und Korallen und Edelsteine gaben sie deine Waren. Also unheimlicher Reichtum durch den Handel, den Tyrus getrieben hat. Juda und das Land Israel, sie waren deine Händler. Für Weizen aus Minnit und Feigen und Honig und Öl und Balsam gaben sie deine Tauschware. Damaskus war dein Aufkäufer wegen der Fülle deiner Erzeugnisse, wegen der Fülle an allem Besitz, gegen Wein von Hellbohn und Wolle aus Zachar. Und Wein gaben sie für deine Ware, bearbeitetes Eisen, Zimtblüten und Würzrohr waren da für deine Tauschware. Dedan waren deine Händlerin. Dedan war deine Händlerin mit Satteldecken zum Reiten. Arabien und alle Fürsten von Kedar, sie waren Aufkäufer in deinem Dienst für Lämmer und Widder und Böcke. Für sie waren sie deine Aufkäufer. Die Kaufleute von Saba und Ragmar waren deine Händler. Für das Beste von allem Balsam und für allerlei Edelsteine und Gold gaben sie deine Waren. Haran und Kanne und Eden, die Händler von Saba, dazu Assur und ganz Medien waren deine Händlerschaft. Sie waren deine Händler für Prachtgewänder, für Mäntel aus violettem Purpur und Buntwirkerei und für Teppiche aus zweifarbigem Gewebe, für gewundene und feste Seile aus deinem auf deinem Markt. Die Schiffe von Tharsis waren deine Karawanen für deine Tauschware, und du wurdest mit Reichtum angefüllt, sehr herrlich im Herzen der Meere. Also beschreibt hier den Luxus dieser Stadt, den unheimlichen Reichtum dieser Stadt und wo sie von überall her mit verschiedenen Völkern Handel getrieben haben und die unterschiedlichsten Waren und Güter eingekauft haben, also ohne da jetzt ins Detail zu gehen, aber von Spanien, Tarsis bis zum Schwarzen Meer oben, Javan, Tubal, Meschech, bis zum Nahen Osten, Damaskus, Arabien, Medien, Assur. Und dann haben wir auch Saba und andere Städte oder Gegenden von Nordafrika, also von Äthiopien bis Libyen, dieses Gebiet. Also sie haben Handel getrieben mit der ganzen Welt, könnten wir fast sagen. Und daher kam ihr unheimlicher Reichtum. Deine Ruderer führten dich über gewaltige Wasser, Vers 26. Der Ostwind aber zerbrach dich im Herzen der Meere. Der Ostwind, die Feinde aus dem Osten, dein Besitz und deine Waren, deine Tauschwaren, deine Seeleute und deine Matrosen, die Ausbesserer, deiner Lecks und die, die deine Tauschwaren eintauschen und alle deine Kriegsleute, die in dir sind und dein ganzes Aufgebot, das in deiner Mitte ist, werden ins Herz der Meere fallen am Tag deines Sturzes. Von dem lauten Geschrei deiner Matrosen werden die Weidegebiete erbeben. Und alle, die das Ruder führen, die Seeleute, alle Matrosen des Meeres werden von ihren Schiffen herabsteigen, werden an Land bleiben und werden ihre Stimme über dich hören lassen und bitter schreien und sie werden Staub auf ihre Köpfe werfen, sich in der Asche wälzen. Ausdruck von Trauer. Und sie werden sich deinetwegen eine Glatze scheren und sich Sacktuch umgürten und werden deinetwegen weinen in Bitterkeit der Seele mit bitterer Totenklage, also Sacktuch und so weiter, auch ein äußerer Ausdruck von Trauer. Und sie werden ein Klagelied über dich erheben in ihrem Jammern und werden über dich klagen. Wer ist wie Tyrus, die Vernichtete mitten im Meer, also dieses wunderbare, luxuriöse Handelsschiff ist gesunken. Das ist das Bild, das der Prophet hier gibt. Wer ist wie Tyrus, wie die Vernichtete mitten im Meer? Als deine Waren von den Meeren herkamen, sättigtest du viele Völker. Mit der Menge deiner Besitztümer und deiner Tauschwaren hast du die Könige der Erde reich gemacht. Jetzt bist du zerbrochen, von den Meeren verschwunden in den Tiefen des Wassers. Und deine Tauschwaren und dein ganzes Aufgebot in deiner Mitte ist gesunken. Alle Bewohner der Inseln entsetzen sich über dich, und ihren Königen stehen die Haare zu Berge. Ihre Gesichter sind verstört. Die Aufkäufer unter den Völkern pfeifen über dich. Zum Schrecken bist du geworden und bis dahin auf ewig. Das Handelsschiff Tyrus ist gesunken. Kapitel 28. Jetzt ist dieses Trauerlied, das Klagelied gegen über den Fürsten, den König von Tyrus und Herr Trodim hier. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so: Menschensohn, sage zum Fürsten von Tyrus, so spricht der Herr, Herr, weil dein Herz hoch hinaus will und du sagst, Gott bin ich, den Wohnsitz der Götter bewohne ich im Herzen der Meere, während du doch nur ein Mensch bist und nicht Gott, du aber erhebst dein Herz, als wäre es Gottes Herz. Siehe, du bist weiser als Daniel, nichts Verborgenes ist dunkel für dich. Durch deine Weisheit und durch deinen Verstand hast du dir Reichtum erworben und hast Gold und Silber in deine Schatzkammern geschafft. Durch die Größe deiner Weisheit hast du mit deinem Handel deinen Reichtum vermehrt. Dein Herz wollte wegen deines Reichtums hoch hinaus. Das ist sarkastisch hier, ironisch gemeint natürlich. Oft ließen sich ja Könige in der damaligen Welt auch als Götter verehren. Und die Anklage ist hier Stolz gegen den König von Tyrus. Dein Herz will hoch hinaus. Oh, das ist ein Problem, was wir alle haben, oder? Wir wollen alle groß sein und hoch sein und nicht klein und niedrig sein. Obwohl Jesus uns doch gesagt hat, wer der Größte unter euch sein will, der soll der Diener aller sein. Leiden heißt dienen im Reich Gottes. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich von dem Herrn demütigt, den wird er erhöhen. Das ist Gottes Prinzip für Größe in seinem Reich. Aber die Welt denkt anders, wie Jesus auch gesagt hat. Die Großen der Welt, die unterdrücken ihre Untertanen. Und er ist hier stolz geworden. Gedacht, ich bin weiser, ich habe die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Siehe, du bist weiser als Daniel, nichts Verborgenes ist dunkel für dich. Daniel, der Prophet, natürlich, der übrigens ungefähr zur selben Zeit wie Hesekiel gelebt hat, nur in der Hauptstadt, aber er war bekannt für seine Weisheit und die Fähigkeit, Träume zu deuten. War offensichtlich schon sprichwörtlich berühmt für seine Weisheit. Und das ist ironisch hier gemeint. Hey, du bist gescheiter als Daniel. Du denkst, du bist noch klüger. Du hast die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Und durch die Größe deiner Weisheit hast du mit deinem Handel deinen Reichtum vermehrt. Oh, du hast gedacht, es liegt an mir, weil ich so gut bin, weil ich so toll bin. Und weil du dein Herz erhebst, als wäre es Gottes Herz. Deswegen bringe ich Fremde über dich. Geht's weiter. Hochmut kommt vor dem Fall, sagt uns die Bibel. Und was war der Grund für den Hochmut des Königs von Tyrus? Reichtum, Wohlstand. Wow, das ist eine gute Warnung für uns alle, oder? Wir alle gehören zu den reichsten 10-20% aller Menschen, die je gelebt haben auf dieser Welt. Viele jammern in Deutschland, aber die Wahrheit ist, wir jammern auf sehr, sehr hohem Niveau. Wir haben alle ein Dach über dem Kopf, wir haben uns noch nie Sorgen machen müssen, ob wir genug zu essen haben. Wir haben genug Klamotten zum Anziehen, wir haben meistens ein Auto zumindest, wir duschen mit Trinkwasser, wir kochen am Herd, wir haben Elektrizität in unserem Haus, wir machen uns keine Sorgen, wo unsere Fäkalien hingehen, wir spülen einfach die Toiletten runter und es verschwindet im Kanal. Wir haben so ein bequemes Leben. Wir haben Luxusgüter, Fernseher, Internet, Videospiele, fahren auf Urlaube und so weiter und so fort. Wir sind unheimlich reiche Menschen. Wir leben im absoluten Wohlstand. Ich hoffe, euch ist es bewusst und ich hoffe, ihr seid dankbar dafür. Das wäre ein gutes Gegenmittel, um nicht stolz zu werden. Denk nicht, oh, mir geht's so gut, weil ich so toll bin. Ja, hey, wie wär's, wenn du, tolles Ich, irgendwo im Dschungel in Afrika geboren wärst? Oder irgendwo in der Wüste, in der Sahara? Was wäre dann mit deinem tollen Ich? Die Wahrheit ist, Gott hat dir das gegeben. Gott hat es gegeben, dass du hier geboren wurdest, in einem Land, wo Wohlstand herrscht. Aber mit meinem Handel habe ich meinen Reichtum vermehrt. Meine Weisheit, ja, wer hat dir die Weisheit gegeben? Wer hat dir die Gaben gegeben, die du hast? Gott hat dir deine Begabungen geschenkt. Und du konntest nur Bildung erwerben, weil du eben hier wohnst, weil du die Gelegenheit hattest. Gott hat dir die Gelegenheit geschenkt. Also werd nicht stolz und denk, dass alles wegen dir ist. Es ist alles Gnade, es ist ein Geschenk und das sollte uns dankbar machen. Ich glaube, Wohlstand und Reichtum ist eine der größten Versuchungen in unserem Land, weil es uns unabhängig macht, unabhängig von Gott scheinbar auch. Und viele Menschen glauben das und ja, wenn wir nach Afrika schauen, die sind viel abhängiger von Gott, weil ihnen auch gar nichts anderes überbleibt. Aber weil Gott uns so viel Wohlstand geschenkt hat, und das ist alles Gnade, und wir sind eigentlich schnell dabei, auch unsere Kultur, unsere christlich-jüdischen Wurzeln, die erst die Grundlage geschaffen haben, auch für unsere Demokratie, Freiheit, Menschenrechte, auch Industrialisierung, all diese Dinge, freien Besitz, freien Handel. Es hat sehr viel mit unseren christlichen, jüdischen Wurzeln zu tun. Und wir sind am besten Weg, das zu verleugnen in Europa. Wir kriegen nicht mal einen Gottesbezug in die Verfassung. Aber seht hier, was Gott uns im 1. Timotheus Kapitel 6 sagt. Da spricht er zu den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf, also jetzt im Hier und Jetzt, in diesen paar kurzen Jahren, die wir hier auf dieser Erde leben, als Durchreisende in die Ewigkeit. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein. Sei nicht stolz auf dich oder auf das, was du hast. Sei dankbar, nicht stolz. Noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen. Reichtum, Geld, Geld ist Macht, gibt uns scheinbar Möglichkeiten, auch praktisch Möglichkeiten, Dinge zu bewegen, Sicherheiten zu schaffen. Und das ist ein Riesenthema in Deutschland, oder? Wir haben ein unheimliches Sicherheitsbedürfnis und deswegen fällt es uns schwer, auch Glaubensschritte zu machen, glaube ich. Also wenn ich es jetzt mit den Amis vergleiche zum Beispiel, die sind da viel risikobereiter, auch im Vertrauen auf Gott, Glaubensschritte zu machen, senden viel mehr Missionare aus, die einfach gehen und Gott vertrauen, dass er sie versorgen wird. Unser Denken ist mehr so, ja, erst wenn ich alles beisammen habe und alles geregelt habe und meine Rente sicher ist und mein Haus abbezahlt ist und alles sicher, sicher, sicher ist, erst dann bin ich bereit, auf Gott zu hören und Glaubensschritte zu machen und Gehorsamschritte zu machen. Es fällt uns eher schwer, glaube ich, in unserer Kultur. Aber Paulus spricht hier von der Ungewissheit des Reichtums. Das haben wir erlebt in der Krise jetzt 2008. Und jetzt auch kürzlich wieder, dass die Börsen auf und ab gehen von einem Tag zum nächsten. Wir viel Geld verlieren können, viel Sicherheiten verlieren können. Deine Versicherung kann bankrott gehen, Banken können bankrott gehen, dein Haus kann abbrennen. Also in Wahrheit gibt es keine absoluten Sicherheiten in dieser Welt. Es gibt eine absolute Sicherheit und die ist Gott. Und Jesus hat dir gesagt, siehe, ich bin bei dir alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Ich werde dich nie verlassen. Wenn wir an die Psalmen denken, der Herr ist mein Fels und meine Burg, der Hort, an dem ich mich sicher berge, dass wir Gott zu unserer Sicherheit machen. Selbst wenn wir viel Zeug haben, materiellen Zeug haben, aber dass es uns bewusst ist, dass es von einem Tag auf den anderen weg sein kann. Es kann sehr schnell gehen. Dass wir uns nicht dran hängen, sondern dass wir uns an Gott hängen und auf ihn vertrauen. Also den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Kommt alles von Gott. Und auf ihn wollen wir hoffen. Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, Geber zu sein, nicht habgierige Nehmer zu sein. Hey, wenn du mehr hast, als du und deine Familie wirklich zum Leben brauchen, nachdem du dir deine kleinen Sicherheiten geschaffen hast, ist ja nicht schlecht, eine Versicherung abzuschließen, zum Beispiel oder sowas. Aber wenn Gott dir mehr gegeben hat, als du brauchst, dann ist es wahrscheinlich deswegen, um es weiterzugeben. Seht ihr, das, was wir haben, unser Zeug, ist ein furchtbarer Herr. Menschen, die eingenommen sind von Habsucht und von Geiz und Materialismus, sind sehr, sehr unglückliche Menschen. Das macht uns nicht glücklich. Es ist ein schlechter Herr, aber es ist ein wunderbares Werkzeug. Wie viel Gutes kannst du tun mit Geld, mit Wohlstand, mit dem, was Gott dir gegeben hat? Wunderbar zu teilen. Hey, das macht glücklich. Das ist sowas Wunderschönes, wenn du teilen kannst mit jemandem, jemand anderen geben kannst, der weniger hat oder im schlimmsten Fall nichts hat. Und dann da die Freude zu sehen und das Lächeln zu sehen und die Dankbarkeit zu sehen. Zum Beispiel, als wir jetzt Laura unterstützt haben für diese Operation, die sie gebraucht hat. Calvary Chapel Familie zusammengelegt hat, um diese kleine Pastorenfamilie zu unterstützen, einer kleinen Gemeinde in Portugal. Und die Dankbarkeit, die da ist, es bringt Gott Ehre, das ist ein Zeugnis, wenn wir nicht selbstsüchtig sind, sondern wenn wir geben. Und das sollte bei uns in unserer Gemeinschaft so sein, dass wir gebenden Lebensstil leben, miteinander teilen, der Überfluss hat, dem weitergibt, der Mangel hat. Aber auch in unserer größeren Glaubensfamilie und mit unseren Nachbarn und Freunden. Die Wahrheit ist, es gibt nur sehr wenige wirklich freigebige Menschen in unserer Kultur. In anderen Kulturen ist es oft anders. Gerade die, die nichts haben, habe ich erlebt, geben dir ihr letztes Hemd. Oder wir haben mal in Rumänien kurz nach dem Fall des Eisernen Vorhangs erlebt, wie Menschen uns, den westlichen Besuchern, die letzte Milch gegeben haben, die sie noch gehabt haben. Also unglaubliche Freigebigkeit. Und wir sind da oft so beengt und eigentlich wirklich viel ärmer in unserem Herzen. Ich glaube, wir wären viel glücklichere Menschen, wenn wir mehr geben würden von dem, was wir eigentlich gar nicht brauchen, anstatt immer mehr aufzuhäufen und Luxusgüter und Zeug anzuhäufen, was wir eigentlich gar nicht brauchen, was dann nur rumliegt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Unser Keller ist voll mit Zeug, das wir eigentlich immer brauchen. Wir müssen nicht immer das neueste Zeug haben, das neueste Handy oder neueste iPad, das neueste Computerspiel, all das Zeug. Ich meine, wenn ich dran denke, wie viele Spielsachen bei uns rumliegen und die Kinder spielen eigentlich kaum bis selten damit. Das wäre Ansatz. Wir könnten eigentlich viel von dem weitergeben. Und alles, was bei dir rumsteht, wir haben Zeug, was wir vom ersten Umzug, vom letzten Umzug noch mitgebracht haben und teilweise noch nicht mal ausgepackt haben. Hey, wenn wir es in den letzten 2 Jahren nicht gebraucht haben, dann brauchen wir es eigentlich nicht wirklich. Lass es uns weitergeben. Aber nicht nur den Schrott, der uns übrig geblieben ist, sondern ganz bewusst einen Lebensstil leben. Dem Herrn das Beste zu geben. Dem Bruder, die Schwester, die eine Not hat. Nicht das Überbleibsel zu geben, sondern das Beste zu geben. Vielleicht statt alten Klamotten mal neue Klamotten, die du gekauft hast, weiterzugeben und dich selbst mit den alten zu begnügen. Das wäre mal eine gute Übung, glaube ich. Oder was immer es ist. Na, können Möbel sein oder Handy sein oder sonst was. Also Gutes tun, reich zu sein in guten Werken. Hey, das ist Reichtum, ewiger Reichtum, der bis in Ewigkeit bleiben wird. Wir können uns nichts mitnehmen von unserem Zeug, was wir hier haben, aber wir können es vorausschicken. Wir können uns Schätze im Himmel sammeln, indem wir Gutes tun mit dem Überfluss, den Gott uns geschenkt hat. Und mit Dankbarkeit wow, mir geht's so gut und deswegen kann ich geben und das macht doppelt Freude. Gebende Menschen sind viel glücklichere Menschen als selbstsüchtige, habsüchtige, nehmende Materialisten. Gutes tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen. Das Leben mit Gott. Das Leben besteht nicht nur aus Zeug und Essen und Trinken. Der wahre Sinn des Lebens ist, Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und diese Beziehung mit Gott kann dir niemand wegnehmen und die wird in alle Ewigkeit andauern. All dein materielles Zeug, du kannst ja nichts mitnehmen. Nix. Nackt sind wir gekommen, nackt gehen wir wieder. Du kannst dir nichts mitnehmen. Gutes Zeugnis dafür sind diese ganzen Pyramiden und anderen Grabstätten, die wir finden. All diese Grabbeigaben und das ganze Zeug, der ganze Reichtum, von dem die Leute gedacht haben, das kann ich mir mitnehmen, indem ich es mit ins Grab nehme. Nee, das ist immer noch dort. Du kannst ja gar nichts mitnehmen. Also lass uns an den leichten Halt haben, an den Dingen dieser Welt. Lasst uns offene Hände haben, freigebige Hände, nicht nehmende Hände, die aufhäufen. Jesus hat ja dieses Gleichnis erzählt von dem wohlhabenden Mann, der gesagt hat, meine Scheunen sind nicht groß genug, ich will noch größere Scheunen bauen und aufhäufen und dann wird sich meine Seele freuen und dann werde ich mich zur Ruhe setzen. Und Gott hat zu ihm gesagt, du Tor, du Idiot, noch heute Nacht wird Gott deine Seele von dir fordern und wem wird dann alles gehören, was du da aufgehäuft hast? Was für eine Frucht wird es haben? Was für ein Reichtum in der Ewigkeit? Gar nicht. Und das heißt nicht, dass wir alle als Bettler durchs Leben gehen müssen, in Armut leben müssen, aber genießen, was Gott uns gegeben hat und mit Maß und Ziel. Immer mit einem offenen Ohr. Herr, was willst du, was ich tue mit dem, was du mir anvertraut hast? Ich meine, wir sind nicht Besitzer, wir sind nur Verwalter, biblisch gesehen, von dem, was wir haben. Darf Gott da in dein Leben sprechen? Darf er dir sagen, nee, ich will nicht, dass du hier auf Urlaub fahrst, sondern dass du es vielleicht für die und die Mission gibst, vielleicht für unseren Missionseinsatz in Afrika. Ganz schön herausfordernd, sich mal solche Fragen zu stellen, oder? Aber lass uns weiterlesen, sonst kommen wir heute nicht mehr durch. Vers 6, Kapitel 28, Vers 6. Darum, so spricht der Herr, Herr, weil du dein Herz erhebst, als wäre es Gottes Herz, darum siehe, ich bringe Fremde über dich, die gewalttätigsten Nationen, die werden ihre Schwerter ziehen gegen die Schönheit deiner Weisheit und werden deinen Glanz entweihen. In die Grube werden sie dich hinabfahren lassen und du wirst den Tod eines Erschlagenen sterben im Herzen der Meere. Wirst du dann angesichts seiner Mörder auch noch sagen, Gott bin ich? Während du doch nur ein Mensch bist und nicht Gott in der Hand derer, die dich durchbohren? Das ist so modern. Jeder darf Gott sein. Heutzutage. Die ganzen New Age Leute, Esoteric Freaks, die sich einreden, ich bin Gott. Das Göttliche in mir, ich bin Gott. Jeder darf Gott sein, außer Gott. Den wollen sie am liebsten ausklammern und Christen werden gemobbt und in den Medien und lächerlich gemacht und so weiter und so fort. Jeder darf Gott sein außer Gott. Aber du bist vergänglich. Ganz schön krass, wie Gott es hier ausdrückt. Wirst du dann angesichts seiner Mörder auch noch sagen, Gott bin ich? Während du doch nur ein Mensch bist und nicht Gott in der Hand derer, die dich durchbohren? Wird dir deine Schwachheit bewusst sein, deine Vergänglichkeit? Philipperbrief sagt uns, jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Jeder einzelne Mensch. Glücklich sind die, die es schon hier tun, nicht erst im Gericht, denn dann wird es zu spät sein, die Beziehung noch zu versöhnen, zu klären mit Gott. Das kannst du hier und jetzt machen, indem du Jesus annimmst und dich ihm anvertraust und ihn zu deinem Herrn machst. Lass dich versöhnen mit Gott durch Jesus und das, was er für uns getan hat, durch sein perfektes Leben, sündenloses Leben, seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung für uns. Vers 10, den Tod von Unbeschnittenen wirst du sterben durch die Hand der Fremden, denn ich habe geredet, spricht der Herr, Herr. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so: Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den König von Tyrus und sage ihm, so spricht der Herr, Herr. Du warst das vollendete Siegel, voller Weisheit und vollkommen an Schönheit. So hat er sich auch selbst gesehen und war wohl ein ziemlich wohlhabender Kerl. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Aus Edelsteinen jeder Art war deine Decke, Karneol, Topas, Jaspis, Türkis, Onyx und Nephrit, Saphir, Rubin und Smaragd und Arbeit in Gold waren deine Ohrringe und deine Perlen an dir. An dem Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Also unheimlicher Reichtum, auch dieses Königsgewänder, sehr luxuriös. Du warst ein mit ausgebreiteten Flügeln schirmender Cherub und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligen Berg, mitten unter feurigen Steinen gingst du einher. Sehr poetische Sprache hier und wegen dieser Sprache, weil er hier von Eden spricht und dem Cherub, glauben manche, dass es hier um eine Beschreibung von Satan sich handelt, dem Teufel. So ähnlich wie in Jesaja Kapitel 14, was ein Gerichtswort über den König von Babylonien ist, also über Nebukadnezar da. Wir finden im Neuen Testament eigentlich keinen Anhaltspunkt, der sich darauf bezieht und sagt, okay, damit ist der Teufel gemeint. Ich meine, in der Einstellung dieser überheblichen, stolzen, selbstgerechten, von sich selbst eingenommenen Könige, die sich für Gott halten, im Extremfall vielleicht sogar, diese Einstellung ist sicher die Einstellung des Teufels, diese rebellische Einstellung. Aber es ist eher eine kirchliche Tradition. Ich persönlich sehe jetzt nicht unbedingt einen Anhaltspunkt, warum wir hier Satan sehen sollten. Es heißt hier über den König von Tyrus. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Das ist ein Bild, das sind Wortbilder auch, ein Bild für Luxus. Wenn wir weiterblättern im Kapitel 31, Vers 9, da wird über den Pharao ähnlich gesprochen, in dem Bild von Bäumen. Aber da wird über den Pharao gesagt, hier im Vers, lesen wir ab Vers 8, die Zedern kamen ihnen nicht gleich im Garten Gottes, die Zweige der Wacholder waren nicht zu vergleichen mit ihren Zweigen und die Äste der Platanen waren nicht wie ihre Äste. Kein Baum im Garten Gottes glich ihr in ihrer Schönheit. Ich hatte sie schön gemacht in der Menge ihrer Zweige und alle Bäume Edens, die im Garten Gottes waren, beneideten sie. Wovon spricht er hier? Er spricht hier von dem Pharao als Baum, als Zypresse, eine Zeder auf dem Libanon. Und er sagt, kein Baum im Garten glich ihr in ihrer Schönheit. Alle Bäume Edens, die im Garten Gottes waren, beneideten sie. Wovon spricht er hier? Das ist ein Bild von Königen. Und dasselbe sehen wir auch hier. Eden, hier ein Bild für Luxus. Ihr hattet es geschafft, eben ein Bild für die ideale Situation. Also ihr lebt im Luxus, ihr habt ein wunderbares Leben, ihr Könige. Du warst ein mit ausgebreiteten Flügeln schirmender Cherub. Ein Cherub haben wir gesehen, die Cherubim, diese Wesen mit vier Gesichtern und Flügeln und so weiter und so fort. Wird uns nirgendwo gesagt, dass Satan ein Cherubim oder ein Cherub war. Cherub ist ein Wächter. König ist ein Wächter über sein Volk. Es ist Bildsprache hier. So würde ich das hier interpretieren. Wir wissen, der Wächter im Garten Eden war nicht der Teufel, sondern eben dieses andere Engelwesen, das den Garten bewacht hat. Also ich sehe keinen zwingenden Grund, hier Satan zu sehen. Einem würde mir auch keinen Schaden antun, wenn es jemand so sieht. Ich hätte überhaupt kein Problem damit. Sicher ist es ein Bild hier auch für diese satanische, stolze Einstellung dieser absolutistischen Könige, die wir hier sehen und auch in Jesaja in diesen Kapiteln, in diesen Gerichtskapiteln über diese Weltherrscher wirklich. Und wir wissen aus dem Buch Daniel, dass Gott den König Nebukadnezar von Babylonien gedemütigt hat und hat ein paar Jahre den Verstand verloren und wie ein Irrer gelebt, bis er wieder demütig wurde und anerkannt hat, dass der Herr des Himmels ihm es alles geschenkt hat. Und nicht wie er gesagt hat, ich habe dieses große Babel, diese wunderbare Stadt, habe alles ich geschafft durch meine Hand. Und sagt, nee, nee, es war meine Hand, es ist meine Gnade. Du bist mein Werkzeug. Und er hat diese Demütigung gebraucht. Besser, wir demütigen uns selbst. Erniedrigt euch selbst und der Herr wird euch erhöhen. Du warst ein mit ausgebreiteten Flügeln schirmender Cherub und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligen Berg, mitten unter feurigen Steinen gingst du einher. Also ist offensichtlich Bildsprache. Steine gehen nicht. Vollkommen warst du in deinen Wegen, von dem Tag an, als du erschaffen wurdest, bis ich Unrecht an dir fand. Durch die Menge deines Handelns fülltest du dein Inneres mit Gewalttat und sündigtest. Also er sagt dasselbe wie vorher. Er spricht von Handel. Ich weiß nicht, ob Satan Handel treibt. Und ich verstieß dich vom Berg Gottes und trieb dich ins Verderben, du schirmender Cherub aus der Mitte der feurigen Steine. Ähnlich wie Garten Eden, verstoßen aus dem Garten Eden, verstoßen vom Berg Gottes. Dein Herz wollte hoch hinaus wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit zunichte gemacht um deines Glanzes willen, bist zum Tor geworden, weil du so eitel von dir selbst eingenommen warst. Ich habe dich zu Boden geworfen, habe dich vor Königen dahingegeben, damit sie ihre Lust an dir sehen. Klingt für mich sehr irdisch. Ich habe dich vor Königen hingegeben. Ein König wurde anderen Königen unterworfen. König von Babel. Konkret in dem Fall. Damit sie ihre Lust an dir sehen. Durch die Menge deiner Sünden in der Unredlichkeit deines Handelns hast du deine Heiligtümer entweiht. Darum habe ich aus deiner Mitte ein Feuer ausgehen lassen, das hat dich verzehrt und ich habe dich zu Asche auf der Erde gemacht, vor den Augen aller, die dich sehen. Alle, die dich kennen unter den Völkern, entsetzen sich über dich. Ein Schrecken bist du geworden und bist dahin auf ewig. Also das Feuer kommt aus deiner eigenen Mitte. Dein Sturz kommt aus deinem eigenen Herzen, könnten wir vielleicht sagen. Du hast dieses Gericht selbst über dich gebracht durch deinen Stolz und deinen Hochmut. Zum Abschluss noch die Drohrede gegen Sidon. Sidon war eine Partnerstadt mit Tyrus, auch nördlich von Israel, Libanon muss das sein. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so: Menschensohn, richte dein Gesicht gegen Sidon und weissage über es. Und sage: So spricht der Herr, Herr. Siehe, ich will an dich, Sidon, und ich will mich in deiner Mitte verherrlichen. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich Strafgerichte an ihm übe und mich an ihm als heilig erweise. Also Gott wird sich verherrlichen. Entweder durch uns, weil wir uns ihm als seine Werkzeuge zur Verfügung stellen, oder er wird verherrlicht sein als Richter im Gericht. Und ich werde die Pest hineinsenden und Blut auf seine Straßen, und Erschlagene werden in seiner Mitte fallen durch das Schwert, das von allen Seiten über es kommt. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Jeder Mensch wird erkennen, dass er der Herr ist, dass Jesus der Herr ist. Jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge wird bekennen. Jeder einzelne Mensch, selbst der größte Atheist heute und der größte Spötter und Kritiker, jeder Mensch, wenn er vor Jesus steht, als seinem Richter, wenn er die Wahrheit sieht, wird seine Herrschaft und seine Hoheit anerkennen. Und glücklich sind die, die Kinder Gottes sind, in dem Moment, die in sein Zuhause eingehen dürfen, seinen ewigen Palast, wenn wir so sagen wollen. Und wehe denen, die seine Feinde sind, die ihm als Richter gegenüberstehen. Alles, was wir hier lesen, so furchtbar wie das ist, diese Beschreibung von Krieg und Belagerung, all das ist nur ein kleines Bild für das, was für das Gericht, was auf die in der Ewigkeit wartet, die Jesus ablehnen. Himmel und Hölle sind Realität. Ich kann nicht beschreiben, wie es genau sein wird in jedes Detail. Aber glaub mir, Jesus spricht von Weinen und Zähneknirschen auf der einen Seite und von absoluter Herrlichkeit, Zufriedenheit und Glück auf der anderen Seite. Ich werde die Pest hineinsenden und Blut auf seine Straßen, und Erschlagene werden in seiner Mitte fallen durch das Schwert, das von allen Seiten über es kommt. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Und für das Haus Israel soll es nicht mehr einen stechenden Dorn und einen schmerzenden Stachel geben von allen Nachbarn um sie her, die sie verachten. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr, Herr bin. Also Gott wird Israel befreien von diesen Feinden. So spricht der Herr, Herr: Wenn ich das Haus Israel aus den Völkern sammle, unter die sie zerstreut worden sind, und ich mich an ihnen vor den Augen der Nationen als heilig erweise, dann werden sie in ihrem Land wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe. Und sie werden in Sicherheit darin wohnen und Häuser bauen und Weinberge pflanzen, und sie werden in Sicherheit wohnen, wenn ich Strafgerichte geübt habe an allen, die sie verachten, aus ihrer Umgebung. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin, ihr Gott. Also ein Wort der Hoffnung über Israel, Wiederherstellung. Kapitel 37, vielleicht das deutlichste Bild. Sie werden erkennen, dass ich der Herr bin, ihr Gott. Ist der Herr Jahwe dein Gott? ist er dein Herr. Oder bist du noch unter dem Gericht? Lasst euch versöhnen mit Gott durch Jesus Christus. Es gibt nichts Besseres im Leben. Ihn kennen ist ewiges Leben, sagt uns die Bibel. Und wenn du ihn kennst, dann bist du reicher als der reichste Mensch dieser Welt. Kannst du mit Silber oder Gold oder Luxusautos und Yachten und Penthäusern und Geld, was immer es ist, was den Menschen so begehrlich erscheint in dieser Welt, kannst du damit gar nicht aufwiegen. Ihn kennen ist das Allerallerhöchste und das Allerallerbeste. So lasst uns schon jetzt und hier mit ihm gehen und für ihn leben und mit dieser ewigen Perspektive leben. Vater, wir danken dir für dein Wort, für diese eindrücklichen Bilder. Hat doch viel mit unserem Leben zu tun. Das ist sehr praktisch, was wir heute hier gelesen haben. Und ich bitte dich, dass es unser Herz an dich bindet. Es ist so heil, dein Volk zu sein, deine Kinder zu sein und nicht auf der anderen Seite zu stehen. Ich will nicht dein Feind sein, ich will dein Freund sein. Hilf uns, dich besser kennenzulernen. Mach uns freigebiger in unserem Herzen, so wie du bist. Du bist ein Geber. Mach uns zu dankbaren Menschen, zu frohen Menschen in dir, dass wir mit Freude deine Werkzeuge sind und verfügbar sind für das, was du durch uns tun willst. Wir wollen beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden.